NDR Info. Norddeutschland.
Aus Hamburg mit Nicole Dienemann. Hallo. Nach Niedersachsen und Hamburg haben nun auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Sommerferien begonnen. Und damit haben nun 14 Bundesländer Ferien. Das hat schon gestern Nachmittag für volle Straßen und Staus im Norden gesorgt. Und auch heute ist es jetzt schon sehr voll. Darüber habe ich mit Christian Hief vom ADAC Hansa gesprochen und ihn gefragt. Ein Nadelöhr in Norddeutschland ist ja immer der Elbtunnel auf der A7. Wo wird es denn sonst noch besonders voll werden an diesem Wochenende?
Ja, wir haben nicht nur auf der A7 größere Probleme, sondern auch auf der A1 haben wir eine Menge an Baustellen, wo es dann natürlich auch im Sommerreiseverkehr zu Staus kommt. Zum Beispiel auf der Norderelbbrücke gibt es immer wieder größere Verkehrsprobleme aufgrund der veränderten Verkehrsführung. Da müssen die LKWs mehr Abstand halten und dort kommt es immer wieder zu sehr großen Rückstaus. Auch auf der A1 Bremer Kreuz Richtung Osnabrück und in der Gegenrichtung Dreieck Stur gibt es größere Probleme. Und im Bereich Barkte Heide, Brückenbauarbeiten sind dort und da ist es auch immer ganz schwierig. Und wer dann Richtung Ostsee unterwegs ist, hat leider Gottes dann auch immer wieder größere Probleme, weil wir zum Beispiel bei Pansdorf auch eine größere Baustelle haben. Auch dort staut es sich dann immer wieder.
Man hört ja jetzt immer, man sollte in Randzeiten fahren, ist ja immer einer der Tipps, wenn man es denn kann. Wäre es auch eine Möglichkeit, die Route irgendwie zu ändern und so den schlimmsten Staus zu entgehen?
Also das ist immer sehr, sehr schwierig. Wir haben ja immer wieder erfahren, dass einfach die Navigationsgeräte oft Alternativrouten anbieten, diese aber dann sich in der Wahrheit dann immer als Falle erweisen, weil sobald ich von der Autobahn runterkomme, komme ich auf die Landstraßen. Aber diese Empfehlung bekomme ja nicht nur ich, sondern es kommen ja auch 1000 andere Autofahrer. Und wenn auf der Landstraße es dann eng wird und es da zum Stillstand kommt, dann dauert es sehr viel länger, bis der Stau sich wieder auflöst. Das heißt, wenn es nicht gerade durch einen Unfall zu einer Vollsperrung kommt, ist die Autobahn meistens der schnellere Weg.
So ganz kann man es ja eh nicht ausschließen, dass man in einem Stau landet. Was tun für diesen Fall? Wasser sollte man natürlich genug dabei haben, das ist klar. Was raten Sie sonst noch für eine gute Reisevorbereitung?
Ja, das Erste ist natürlich, sich nicht unter Stress setzen lassen. Das heißt, ich muss sehr, sehr großzügig planen. Also ich muss nicht nur einen kleinen Puffer einrechnen, sondern wirklich einen sehr großen Puffer. Weil sobald bei diesen engen Verkehrsverhältnissen irgendwo ein Zwischenfall ist, ein kleiner Auffahrunfall und so weiter, haben wir direkt Staus von über 10 Kilometer und mehr. Das bedeutet, ich verliere sehr lange an Reisezeit. Und das muss ich kalkulieren, weil ansonsten komme ich direkt unter Stress. Ja, das Zweite ist natürlich dann auch, ich muss mich und das Auto gut vorbereiten. Das heißt also, neben Snacks und Getränke an Bord sollte ich auch darauf achten, dass das Auto zum Beispiel nicht im roten Bereich fährt. Das heißt, immer genügend Sprit im Tank haben, damit ich nicht im Stau wirklich dann Probleme bekomme. Und wenn ich Kinder an Bord habe, sollte ich mir natürlich auch Gedanken machen, wann mache ich Pausen, damit die Kinder sich mal wieder bewegen können. Die sind ja mal sehr eng eingegurtet in ihren Kindersitzen. Und wie unterhalte ich sie während der Fahrt, also mit Hörspielen, mit kleinen Spielen, was auch immer. Man sollte einfach sich viele Gedanken machen, wie der Stress im Wagen geringer wird.
Sagt Christian Hief vom ADAC Hansa. Cuxhaven, das klingt für viele nach Urlaub, nach Strand, nach Nordseewind. Und die Einheimischen? Wie toll, wenn man an so einem schönen Ort leben kann, oder? Schlechte Jobchancen und fehlende Perspektiven haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass viele ihre Heimat verlassen haben. Doch jetzt kehren immer mehr von ihnen zurück mit neuen Zielen und frischem Blick auf ihre alte Heimat. Pascal Klug berichtet.
Cuxhaven, Hafenstadt an der Nordsee, beliebt bei vielen Urlaubern. Für Einheimische war die Stadt lange Zeit nur eines, ein Ort, den man verlässt. Zu wenig Perspektive, zu wenig Jobs, zu weit weg von allem. Doch das ändert sich. Immer mehr gebürtige Cuxhavener kehren zurück und finden hier einen neuen Lebensmittelpunkt. Laut internen Berechnungen des Einwohnermeldeamts kommen jährlich rund 100 gebürtige Cuxhavener wieder zurück. Wie Sönke Arendt.
Wir lebten ja in München über 10 Jahre, ich mit meiner Frau. Meine Frau ist auch Cuxhavenerin. Und mit den Kindern war es dann so, dass wir uns irgendwie überlegt haben, okay, was hatten wir selber für eine Kindheit? Was war schön, was war nicht so schön? Und eigentlich zum Schluss gekommen sind, dass dann Cuxhaven für die Kinder eigentlich schöner zum Aufwachsen aufgewachsen ist, als tatsächlich irgendwie eine Großstadt.
Aufgewachsen zwischen Wohnwagen und Rezeption. Seine Eltern haben lange in Cuxhaven einen Campingplatz betrieben. Brötchen verkaufen, Rasenmähen, Gäste begrüßen. Das war seine Kindheit. Doch nach dem Abitur zieht es ihn zum BWL-Studium nach Baden-Württemberg. Später München, Heirat, Kinder. Das klassische Großstadtleben. Und trotzdem, die Sehnsucht nach der Küste bleibt. Heute lebt die Familie wieder in Cuxhaven und Sönke hat den Campingplatz seiner Eltern übernommen.
So, dann geht's gleich auf den Platz 138. Ich zeige euch den gleich. Tatsächlich gibt es auch einige Camper, die mich tatsächlich irgendwie kennen. Was auch immer ganz lustig ist, wenn die jetzt immer noch da sind oder immer noch wiederkommen, ist immer ein lustiges Verhältnis dann irgendwie zu denen. So, dann kriegt ihr hier noch einmal so einen Plan mit, wenn ihr das erste Mal hier
auch
seid.
Ein langjähriger Freund, Kai Mengels, ist zurück in der Heimat. Die beiden lernten sich schon im Teenageralter auf dem Tennisplatz kennen. Seitdem verbindet sie eine enge Freundschaft.
Wenn man dann weiß und sieht, dass seine Freunde zurückkommen, ich meine, was hat man im Leben? Man hat die Familie, man hat die Freunde und dann muss der Beruf passen. Und wenn dann viele Freunde auch noch zu Cuxhaven zurückkommen oder hier noch leben, macht das halt das Leben lebenswert.
Mangels arbeitet heute im Vorstand der örtlichen Sparkasse. Auch er war lange Zeit raus aus Cuxhaven, unter anderem im Ruhrgebiet. Wie Arendt und Mangels geht es vielen. Seit den 90er Jahren hat jeder fünfte Cuxhaven verlassen. Vor allem wegen mangelnder Perspektiven. Das ändert sich seit knapp 10 Jahren durch Fördermittel vom Bund und dem Land Niedersachsen, erklärt Uwe Sandje, Oberbürgermeister der Stadt.
Wir haben unseren Hafen sozusagen so umgebaut, dass wir jetzt auch Energiehafen sind. Und das hat dazu geführt, dass wir in Cuxhaven richtig viele neue Arbeitsplätze geschaffen haben und auch in den nächsten Jahren viele neue Arbeitsplätze schaffen.
Mehr als 220 Millionen Euro hat die Stadt in den Hafen, den Ausbau der Windenergie und in die Infrastruktur der Innenstadt investiert. Die Beschäftigungsquote steigt und mit ihr auch die Zahl der Rückkehrenden. Campingplatzbetreiber Sönke Arendt hat nie bereut, Cuxhaven verlassen zu haben. Im Gegenteil. Erst die Zeit in der Ferne habe ihm gezeigt, wie viel ihm die Heimat bedeutet.
Weil bei mir war das insbesondere auch so, dass ich als Kind Cuxhaven gar nicht so schätzen konnte, wie ich das jetzt gerade kann.
Deshalb wünscht er sich, dass auch seine Kinder erst einmal rausgehen in die weite Welt, um dann vielleicht genauso wiederzukommen wie er selbst. Und auch Kai Mengels. Zwei, die Cuxhaven den Rücken kehrten und heute wieder ganz bewusst hier leben.
Pascal Klug über die Rückkehrer aus Cuxhaven. Keine Ausbildung, kein Job. Ohne Schulabschluss funktioniert wenig in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig gibt es aber immer mehr Jugendliche, die die Schule ohne den sogenannten ersten allgemeinbildenden Schulabschluss verlassen. Laut einer Auswertung des Essener Bildungsforschers Klaus Klemm waren das 2023 in ganz Deutschland knapp 56.000 Schülerinnen und Schüler. Anne Passow hat sich angeschaut, wie die Situation in Schleswig-Holstein ist.
Irgendwann war für Emily klar, sie setzt keinen Fuß mehr in ihre Schule, die Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen in Ratzeburg.
Ich wurde in der 5. eingeschult. Nach dem Jahr musste ich dann wiederholen. Und da fing es dann komplett an, Mobbing. Ich kam mit meiner Lehrerin nicht klar, ich kam mit gar keinem klar. Und dann bin ich auch einfach nicht mehr zur Schule gegangen.
Etwa ein Jahr lang war die heute 15-Jährige komplett raus aus dem Schulsystem. Von einem Schulabschluss war sie meilenweit entfernt. Vielen Schülern geht es wie Emily. In Deutschland ist die Zahl der Jugendlichen gestiegen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, auch im Norden. In Schleswig-Holstein verließen laut Bildungsministerium 2023 insgesamt 9,5% aller Jugendlichen die Schule ohne ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, den ESA. Das sind 2 Prozentpunkte mehr als 10 Jahre zuvor. Ähnlich sieht es in Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern aus. Er gab eine Auswertung des Bildungsforschers Klaus Klemm. Die Jugendlichen ohne Abschluss werden in Zukunft mehr werden, prognostiziert Olaf Köller. Er forscht am Leibniz-Institut in Kiel zu Bildungsthemen.
Das sind die lernschwachen Kinder, das sind sozial sehr stark benachteiligte Kinder. Wir wissen, dass sie bereits in der Grundschule große Probleme haben. Sie gehen dann über in den Sekundar-1-Bereich. Dort ist es in der Regel so, dass sie schon ab der 5. Klasse gar nicht mehr mitkommen. Das heißt, sie verstehen auch das im Unterricht Behandelte nicht.
Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Dorit Stenke verweist auf Projekte im Land, die Schülern mit Schwierigkeiten helfen sollen. So zum Beispiel das Programm Produktives Lernen, wo Schüler auch in Betrieben mitarbeiten. Emily nimmt an einem ähnlichen Projekt teil. Sie geht in die Klasse des sogenannten Inside-Teams an ihrer Gemeinschaftsschule in Ratzeburg. 22 Jugendliche, die als temporär unbeschulbar gelten, werden hier individuell unterrichtet und machen Praktika in Betrieben. Der verantwortliche Lehrer Wolfgang Reetz.
wenn man sich mit den Jugendlichen einzeln befasst, eine Beziehung aufbaut, die ernst nimmt, mit denen redet, auch nach Hintergründen fragt, und zwar mit jedem Einzelnen, nicht in der ganzen Klasse, dann merkt man, das sind alles super Jugendliche.
Emily jedenfalls macht das Lernen wieder Spaß.
Aktuell mache ich mein Praktikum seit einem halben Jahr im Kindergarten. Da habe ich auch schon meinen Ausbildungsplatz so gesehen. Den konnte ich leider dieses Jahr nicht machen, da es ein Gesetz gibt und man braucht einen Abschluss für eine Ausbildung als sozialpädagogische Assistentin.
Also den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss. Den will Emily jetzt im Herbst am Berufsbildungszentrum in Mölln nachmachen und dann eine Ausbildung starten, um irgendwann in einer Kita arbeiten zu können.
Anne Passow über Jugendliche, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Singen macht bekanntlich glücklich. Darüber gibt es jede Menge Studien. Vielleicht singen deshalb so viele von uns unter der Dusche oder lauthals im Auto, meistens aber da, wo uns keiner hören kann. Denn so mancher Ton geht eben doch daneben. Und für einen richtigen Chor muss man eben auch die Töne treffen können. Oder? Nicht bei der Singenden Botschaft in Osnabrück. Lena Bartke über einen Chor für alle, die es nicht mit jeder Note so genau nehmen.
Es geht los mit A's.
Menschen, so viele haben sich in einer kleinen Veranstaltungshalle in Osnabrück versammelt, um gemeinsam zu singen. Ohne Leistungsdruck, einfach nur so aus Freude für gute Stimmung und ein bisschen Party.
Ich singe total gerne, ich kann das aber halt nicht und würde jetzt halt niemals in so einen normalen Chor gehen.
Von vornherein war unsere Idee wirklich zu sagen, scheiß drauf, wie du klingst. Egal, ob du denkst, dass du singen kannst oder nicht. Hauptsache, du hast Spaß daran. Das muss die Grundlage sein.
Erzählen die Gründerinnen der Singenden Botschaft, Caro Rehme und Jasmin Göttmann. Im Dezember kommt ihnen die Idee und die trifft einen Nerv. Bei der ersten Chorprobe sind schon 70 Menschen dabei, bei der dritten sind es über 200. Unter anderem über Instagram machen sie Werbung für ihren Chor. So erfährt auch Michaela Petzold von der Singenden Botschaft.
Also als ich zu dieser ersten Probe gekommen bin, richtig schlechter Laune, ich hatte richtig Stress, dachte vorher schon, ich schaffe das nicht. Dann hat mein Mann gesagt, fahr da jetzt hin. Dann bin ich nach 2 Stunden nach Hause gekommen und war wie ausgewechselt. Ich war voller Freude, total euphorisch, richtig gut gelaunt. Und dann hat mein Mann gesagt, was ist mit dir passiert?
Inzwischen singen Petzold und ihr Mann sogar beide im Chor mit. Ihr Ziel, gute Laune zu verbreiten, haben die Gründerinnen damit also erreicht. Von der Chorgemeinschaft wollen sie aber nicht allein profitieren und setzen sich deshalb für die gute Sache ein. In diesem Jahr wollen sie einen Krankenwagen mitfinanzieren, der todkranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllt, sagt Caro Rehme.
Wir verzichten zum Beispiel bei den Auftritten auf Gage und alles, was halt da zusammenkommt, geht an die Botschaft des Jahres, in dem Fall halt den Herzenswunsch-Krankenwagen.
Ihr Konzept überzeugt auch die Organisatoren eines Non-Profit-Rock-Festivals aus der Region. Es folgt die Einladung, als Opening Act auf der großen Bühne zu stehen.
Wir hatten auf jeden Fall sofort Bock drauf und haben dann auch relativ umgehend geantwortet und gesagt, wir wollen das auf jeden Fall machen. Wir haben gesagt, wie groß ist eure Bühne, passen wir da alle drauf? Und dann haben die gesagt, macht euch da keine Gedanken, die ist groß genug. Und Stand jetzt sind wir mit 130 Leuten auf der Bühne.
Das wird der Bekanntheit des Chors nochmal einen Schub geben. Dabei ist die Nachfrage schon jetzt so hoch, dass die Gründerinnen die Mitgliederzahl des Chors auf 150 Plätze beschränken mussten. Auf der Warteliste, um selbst Chormitglied zu werden, hunderte Namen. Um trotzdem möglichst vielen Menschen eine Chance zu geben, veranstaltet die Singende Botschaft regelmäßige Mitmachsausen. Jeder kann dabei sein, das Publikum ist der Chor.
Man wird einfach so mitgerissen und wenn man sich mal versinkt, ist es gar nicht schlimm, weil alle anderen dann auch einfach überstimmen.
Wenn man sich mal umschaut, alle sind gut gelaunt und haben richtig Spaß dabei. Ist einfach super.
Die Stimmung ist echt richtig klasse, finde ich. Und ich finde, die beiden haben auf der Bühne eine richtig tolle Energie, die auch so ins Publikum so rüberstrahlt.
Und wenn am Ende alle gemeinsam den einstudierten Song anstimmen, dann ist das ein Gänsehautmoment in Reinform.
One, two, three, oh.
Der Chor, die Singende Botschaft in Osnabrück. Lena Bartke war das mit einem Bericht.